Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Der Hörsaal wird ein bisschen klein für die erste Lehrveranstaltung, glaube ich. Für das erste Mal im Semester. Aha. Anscheinend brechen die Wände schon auseinander, wir sind zu viele. Also ich kann Ihnen nur raten, vielleicht noch ein bisschen da zusammenrücken, falls es hier nicht mehr gehen sollte. Im Laufe der Zeit, im Laufe des Semesters wird sich so ohnehin richten. Ich möchte Sie nicht absichtlich abschrecken, aber es ist der übliche Vorgang. Ich bringe zuerst einige technische Hinweise. Prinzipiell möchte ich die Lehrveranstaltung um 18.05 Uhr beginnen. Ja. Es ist pünktlich um 18 Uhr angesetzt, das ist meistens ein bisschen ungünstig im Zusammenhang mit anderen Lehrveranstaltungen. Daher gebe ich noch einen kleinen Spielraum, 5 Minuten, damit Leute noch von der einen Lehrveranstaltung in die andere besser eintröpfeln können. Ich möchte Sie damit aber nicht dazu ermuntern, dass Sie dann denken, es fängt erst um 5 nach 6 an, also kommen wir noch später, sollten Sie sich nicht immer noch weiter nach hinten verschieben. Also prinzipiell Beginn um 18.05 Uhr. Ja. Dann gibt es die Hinweise für die Anrechenbarkeit. Sie haben es im Vorlesungsverzeichnis ja ohnehin stehen, was da alles hereinspielt in diese Lehrveranstaltung. Nach dem alten Studienplan, Paragraph 327, das heißt also, erster Studienabschnitt Rechtsphilosophie. Prinzipiell ist die ganze Lehrveranstaltung auf ersten Studienabschnitt abgestellt, auch bei PP, also Philosophie, Psychologie. Da ist der Paragraph 57.2.5 zuständig, das läuft dann unter Grundlagen der Ethik, glaube ich, oder haben wir da irgendwas aufgeschrieben. Ich glaube, Grundlagen der Ethik soll das bedeuten. Aber Sie finden es ja ohnehin im Studienplan vom PP. Jedenfalls Paragraph 57.2.5 ist ebenfalls für den ersten Studienabschnitt. Und dann schließlich für das Bachelorstudium das Modul 6, das da lautet Gut und Böse. Und darin der Punkt 4, der Recht und Moral übertitelt ist. Ja? Also für diese Bereiche ist die Lehrveranstaltung anwendbar. Beim Bachelorstudium ist es ja so, dass Sie als Vorbedingung schon die Module 1 und 2 gemacht haben müssen und von Modul 3 und 4 eines, zumindest eines. Ja? Also das Ganze eher abgestimmt auf Einstieg in die Philosophie oder geringe Fortschritte in der Philosophie. Ich wundere mich deshalb, dass so viele da sind. Gerade vom Bachelorstudium hätte ich vermutet, dass der Andrang noch nicht so groß sein kann, weil sie ja die Vorbedingungen noch nicht erfüllt haben. Ich muss mich noch einmal erkundigen, wie streng das wirklich ist. Falls Sie das dann angerechnet haben, obwohl Sie noch nicht so weit waren, ob das wirklich so genau gehandhabt wird. Ja, bitte. Ja, es steht da noch was dabei für die Erweiterungskurricula. Ja. Und dann natürlich von den anderen Studienrichtungen her können Sie es machen, wenn die anderen Studienrichtungen das genehmigen. Also das ist nicht unsere Sache, sondern das liegt bei Ihnen, wenn Sie von JUS zum Beispiel kommen und die anerkennen das, dann ist es okay. Ja. Dann brauchen Sie auch keine Vorbedingungen. Gut. Ja, dann zu den Prüfungsterminen möchte ich noch sagen, ich mache immer am Ende des laufenden Semesters und am Anfang des nächsten Semesters 2 allgemeine Termine, große Termine, und dann können Sie während des nächsten Semesters immer in die Sprechstunde am Montag kommen. Um 11 Uhr. Und der Ort dieses Ereignisses ist jeweils mein Zimmer hier im 3. Stock im NIC, im Gang C, also dort, wo die Bibliothek auch ist. Und bei den großen Terminen ist es immer von 10 bis 17 Uhr. Also diesmal 23., 24., 6. Das ist Montag, Dienstag. 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer oben. Und den zweiten Termin weiß ich noch nicht ganz sicher, weil die Woche so ungünstig fällt. Also es wäre eigentlich 29., 30., 9. September eine Möglichkeit, aber ich will nicht unbedingt Ihnen zwei Ferientage oder einen Ferientag abtrennen. Das andere ist dann 6., 7., 10. und ich muss noch einmal nachfragen, ob hier schon die Lehrveranstaltungen alle anlaufen, sodass ich nicht genügend Spielraum habe für diese Prüfungsanforderungen. Also das sage ich Ihnen noch im Laufe des Semesters und vor allem am Ende des Semesters sage ich die Prüfungstermine ohnehin noch einmal an. Sie können bei den Prüfungen auf jeden Fall Ihre Unterlagen mitnehmen und drinnen herumlesen, herumstöbern. Nicht zu umständlich und ausführlich, dass wir trotzdem noch weiterkommen. Wenn Sie mir was vorlesen, dann werden wir trotzdem drüber diskutieren. Ja? Also es ist nicht so, dass Sie mir jetzt einfach nur ein Papier vortragen, sondern Sie sollten dann schon auch Rede und Antwort stehen können. Ja, hier in der Lehrveranstaltung auf jeden Fall Diskussionsmöglichkeit. Ich trage vor und Sie können mich jederzeit unterbrechen und irgendwas einwerfen. Ja. Und ich halte es auch üblicherweise so, dass ich am Beginn der nächsten Lehrveranstaltung dann immer eine kurze Wiederholung vom vorigen Mal mache. Ja. Da können Sie noch einmal ein bisschen überlegen, ob das so passt, wie Sie sich selber vorgestellt haben.
Darf ich das?
Ja, bitte.
Ja. Lernstudium im zweiten Abschnitt, gibt es da auch einen zweiten Abschnitt?
Im zweiten Abschnitt ist es nicht vorgesehen nach Vorlesungsverzeichnis. Es ist alles auf ersten Abschnitt zugeschnitten. Weil es ja ursprünglich eben aufs Bachelorstudium ausgerichtet ist. Ne? Und das Bachelorstudium ist ein relativ kurzes, einleitendes, einführendes Studium. Also für, als Abschluss für Philosophie ohnehin ziemlich absurd. Aber wir müssen es halt durchziehen. Ne? Wir sind da eingebunden in diesen europaweiten Prozess und haben uns vielleicht auch zu wenig gewehrt dagegen. Es ist aber auch eine Sache der Kooperation mit anderen Studienrichtungen. Wenn wir uns alleine dagegen wehren, dann kommen wir nicht durch damit. Und wir sind wieder ziemlich abhängig von anderen Studienrichtungen, weil wir mit vielen zusammenarbeiten. Die Philosophie hat überall ihre Finger bzw. ihre Gedanken drin. Gut. Gibt es jetzt dazu noch irgendwelche Ergänzungen, Fragen?
Ja, das ist ja trotzdem, wenn ich Ihre Vorlesung aufzeichne.
Nein, können Sie, da liegen ohnehin schon.
Ah ja, das ist ja ein anderes Gerät. Bei der UNO-Botschaft, okay, passt.
Gut. Ja, dann können wir uns ohnehin der Thematik zuwenden. Ich habe im Vorlesungsverzeichnis einen kurzen Kommentar dazu gegeben. Vielleicht sind Sie darauf gestoßen. Es geht zuerst einmal um eine Hinführung zum Thema überhaupt. Und dann möchte ich einen kurzen Blick auf griechische Auffassungen von Staat und Recht werfen, also altgriechisch aus der Antike, Platon und Aristoteles. Und in einem weiteren Schritt dann vor allem neuzeitliche Ansätze. Also berühmt ist ja der Anfang von Hobbes, ja, wo sich dann eine ganze Lawine von Entwicklungen anknüpft, bis hinauf zu Kant und Hegel und eventuell Rawls können wir dann noch mit hereinnehmen. Ich möchte dann aber über diese Darstellung der Tradition hinaus noch zeigen, wie der Begriff der Gerechtigkeit eben prinzipiell, man könnte fast sagen, das Recht sprengt und in eine Dimension hineinreicht, die philosophisch zum Teil noch gar nicht so recht erschlossen ist. Ich möchte, wenn es die Zeit erlaubt, wenn ich durchkomme in dem Semester, auch meine Position zur Fundierung des Menschenbegriffs noch einmal deutlich machen, den ich schon vor einigen Semestern einmal im Rahmen einer Lehrveranstaltung über Ethik dargestellt habe. Die Gründung oder Grundproblem der Ethik hat das geheißen, ich glaube vor 5 oder 6 Semestern war das ungefähr. Also diese Linie möchte ich einhalten. Wir werden sehen, dass wir durch den Rechtsbegriff über ihn hinaus getrieben werden. Das ist gleich am Anfang einleitend ganz deutlich und wird sich dann noch vertiefend immer mehr herausstellen. Literatur habe ich keine besondere angegeben, also ich verlange keine von Ihnen, dass Sie es lesen. Sie können sich natürlich in diese verschiedenen Primärtexte hineinvertiefen, die ich erwähnen werde, aber es ist nicht Pflicht und ist für die Prüfung nicht vorgeschrieben. Als Sekundärliteratur kann ich Ihnen angeben, obwohl ich mich nicht direkt daran halten werde, aber Sie können ein bisschen hineinriechen, von Hasso Hoffmann. Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie in der 2. Auflage Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2003. Das ist eine ganz gute Darstellung der Problematik der Rechtsphilosophie und ein gewisser Überblick. Und was die Rechtsgeschichte betrifft, dann gibt es eine ganz gute Überblicksdarstellung von Uwe Wesel. Ebenfalls eine 2. Auflage, Geschichte des Rechts nennt sich es. 2. Auflage München bei Beck 2001. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das nicht in der UP jetzt anfordern würden, weil dann muss ich so schnell wieder zurückgehen. Ich habe es nämlich von dort und brauche es noch. Ja. Gut, und die anderen Hinweise, also Platon, Aristoteles ein bisschen, die politischen Schriften und dann halt Hobbes, so diese Stufenleiter hinauf von Hobbes zu, was habe ich denn da so aufgeschrieben, Hobbes, Locke, Rousseau, ne, gibt es ein paar wesentliche Schritte und dann ohnehin Kant, Hegel und den Rawls. Ne, sind so die zentralen Stationen, die man zum Teil auch nur streifen werden, je nachdem, wie es sich ausgeht. Gut, dann kann ich mich einmal der Thematik zuwenden, der Rechtsphilosophie. Also es geht nicht so sehr um das Recht in seinen bestimmten Darstellungen, um einen Rechtstext, um die Auslegung von einzelnen Gesetzen, sondern es geht um eine Reflexion auf das Recht. Rechtsphilosophie hat immer schon eine gewisse Distanz zu dem Recht selber. Das ist also eine Betrachtung von außen, ich bin auch kein Rechtswissenschaftler. Wenn hier welche da sind, anwesend sind, dann können Sie mir vielleicht in irgendwelchen Details beispringen, ja, weil ich eigentlich in der Rechtsausbildung nichts zu bieten habe, ja, außer halt, was man sich so anliest als Laie. Aber die Rechtsphilosophie hat zum Thema das Recht insgesamt, ja, und seine Position und seine Bestimmung. Die Rechtsphilosophie kreist um 2 zentrale Fragen. Die erste davon lautet, was ist Recht? Und die zweite lautet, was ist Recht? Ja? Also mündlich können Sie den Unterschied kaum feststellen, aber schriftlich ist es ziemlich eindeutig. Ne? Die eine Frage lautet, was ist das Recht? Insgesamt diese Art von Gesetzlichkeit, nicht? Und die andere Frage lautet dann, was ist Recht, kleingeschrieben, im Sinne von gut und richtig und berechtigt. sind die zwei zentralen Themen, die auch schon aus meinem Kommentar im Vorlesungsverzeichnis hervorgehen. Ich werde mich zuerst einmal in meiner ersten Annäherung der ersten Frage zu, was ist Recht, groß geschrieben. Wir werden dieses Thema ja während des ganzen Semesters immer wieder besprechen. Das ist eigentlich ein laufender Prozess, aber wir müssen uns ja zuerst einmal annähern der Thematik. Das Recht, könnten wir sagen, ist die Gesamtheit der gesetzlich vorgeschriebenen Regeln, die das Zusammenleben der Menschen in größeren Gemeinschaften ordnen soll. Und diese Regeln als gesetzlich vorgeschrieben, als Rechtsregeln, sollten auch schriftlich fixiert sein und öffentlich kommunizierbar und zugänglich sein. Das unterscheidet die Rechtsgesetze von den Regeln, die auch in Sitte und Bräuchen und Gewohnheitsrecht vorhanden sind. Das sind die ungeschriebenen Gesetze dieser anderen Art von Regelung, die auch nicht unbedingt öffentlich irgendwo fixiert und diskutiert werden, sondern einfach in der Gesellschaft so gehandhabt werden. Aber beim Recht als solchen müsste eigentlich schon irgendwo stehen, dieses und jenes Recht wird hier gegeben oder gesetzt und sollte eingehalten werden. Also das wäre der Unterschied zwischen dem üblichen Recht, das unserer Vorstellung nach immer schon in irgendwelchen Gesetzbüchern fixiert ist, und dem bloßen Gewohnheitsrecht oder der Art, wie Menschen zusammenleben. Damit ist auch schon ein Hinweis darauf gegeben, dass Menschen zusammenleben können auch ohne Recht. Das Zusammenleben von Menschen muss nicht unbedingt rechtlich geregelt sein. Menschen können auch in anderer Weise miteinander auskommen. Aber das ist nur jetzt ein kleiner Hinweis vorweg. Wenn wir sagen Gesetz, nicht, also Recht ist die Gesamtheit der Gesetze, dann erinnert das an das Naturgeschehen. Es erinnert an diese Notwendigkeit, die mit dem Naturgeschehen verbunden ist, an Naturgesetze. Zum Beispiel eben die Schwere, dass die Körper sich gegenseitig anziehen. Das ist eine Notwendigkeit, der sich die physischen Dinge überhaupt nicht entziehen können. Also die Gegenstände können sich da nicht verweigern, die sind dem einfach unterworfen. Wenn sie aufeinander Beziehung haben, dann werden sie auch voneinander angezogen, wie viel oder wie wenig auch immer, je nach Größe des Gegenstandes. Und diese Gesetzmäßigkeit gilt eben für anorganische Gegenstände, also für Steine ebenso wie für Pflanzen oder für Tiere oder für Menschen und auch für Planeten, für das ganze Sonnensystem. Das gilt für alles. Wenn sie einander in die Nähe kommen, dann wirkt auch diese Art von Schwere. Und die gilt ohne irgendeine bestimmte Vorschrift. Sie ist einfach da. Und die kann auch nicht beseitigt werden, sondern höchstens überlistet werden. Also man kann sich versuchen, in einen Zustand der Schwerelosigkeit zu versetzen, aber es ist ein immenser technischer Aufwand. Und trotzdem ist die Schwerkraft deswegen nicht beseitigt. Newton spricht in dem Zusammenhang eben von der Gravitation und ihren Gesetzen. Nicht? Und ich lasse es dahingestellt, ob er damit recht hat, ob er damit wirklich auf etwas draufgekommen ist, was es gibt. Ne? Weil es sich hier um ein Phänomen handelt, das zu aller Zeit aufgetreten ist und das natürlich in verschiedenster Weise interpretiert werden kann. Ne? Wenn Sie zurückschauen, bei Aristoteles wird diese Anziehung völlig anders, eben teleologisch interpretiert, und nach Newton bei Einstein wird sie auch wieder anders interpretiert, ne? Im Zusammenhang mit der Gründung von Raum und Zeit. Also es ist da noch etwas dahinter, diese Gravitation, diese Gesetzmäßigkeit, die nicht durch die Beobachtung allein geklärt werden kann. Aber das ist ein anderes Thema, gehört eher in die Erkenntnistheorie oder Wissenschaftstheorie hinein. Also das wäre ein sehr allgemeines Gesetz, nicht? Über alle Sparten der natürlichen Gegenstände hinweg. Es gibt aber natürlich auch viel speziellere Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Zum Beispiel eben die Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Chemie. Ja, sind schon nicht mehr für alle Gegenstände gültig. Oder im Bereich der Biologie. Aber auch diese Gesetze sind in ihrem jeweiligen Bereich einfach da. Ja, und die Gegenstände, auf die sie zutreffen, sind diesen Gesetzen unterworfen, ohne dass sie sich dieser Notwendigkeit entziehen können. Man könnte jetzt vermuten, dass die Rechtsgesetze daher eben auch irgendwo eine besondere Art von Naturgesetzen seien. Ja? Und Gesetze, die nicht für alle Gegenstände gelten, auch nicht für die chemischen oder für die biologischen Gegenstände, sondern speziell eben für das Zusammenleben der Menschen. Und das wäre dann eben die Naturgesetzlichkeit der menschlichen Gemeinschaft oder Gesellschaft. Aber wir haben schon gesagt, Zusammenleben von Menschen ist möglich auch ohne rechtliche Regelung. Während die Naturgesetze ja mit dem Dasein ihrer Gegenstände immer auch notwendig verbunden sind. Wenn aber die Menschen nicht notwendig gesetzlich zusammenleben müssen, sondern auch in anderer Weise zusammenleben können, dann kann es sich offensichtlich nicht um ein bloßes Naturgesetz handeln. Die will in einer anderen Weise verankert sein. Es könnte natürlich auch sein, dass in der Natur selbst oder speziell in der Natur des Menschen schon gewisse Anlagen und Richtlinien enthalten sind, wie wir uns rechtlich zu organisieren hätten. Vielleicht auch in die Natur hineingelegt von einem übernatürlichen Schöpfer und dementsprechend darin verankert. Aber wie immer wir uns das auch vorstellen mögen, das Dasein solcher Richtlinien oder Hinweise ist nur durch die Erkenntnis von Menschen vermittelt. Wir müssten dann die Natur eben entsprechend interpretieren. Zum Beispiel eben als Schöpfung eines Gottes und entsprechend dann eben auch die Richtlinien daraus ableiten. Oder die Menschen selber entsprechend interpretieren von ihrer Natur her als Geschöpf Gottes oder der Natur selbst, ne, was daraus resultieren mag. Und könnten dann daraus Schlussfolgerungen ziehen und sagen, aha, von dieser Natur her, nämlich von einer Art Naturrecht her, nicht von dieser Grundlage her, ist dieses oder jenes Zusammenleben, diese oder jene Art des Zusammenlebens nahegelegt oder gefordert. Allerdings sind natürlich solche Hintergründe sehr umstritten. Es gibt ja die verschiedensten Positionen, was eigentlich dieses Naturrecht bieten soll. Und es ist auch klar, dass Menschen, die sich auf solche Hintergründe berufen, es dazu tun, um selbst Gesetze zu geben. Oder um ihre Gesetze, die sie gegeben haben, zu rechtfertigen. Also die Menschen greifen zurück auf solche Rechtfertigungen und setzen selbst die Gesetze. Sie sind also nicht unmittelbar in der Natur vorgegeben, sie liegen nicht einfach vor, sie sind nicht einfach da und wir sind ihnen möglicherweise auch nicht einfach unterworfen wie den Naturgesetzen, sondern die Rechtsgesetze werden von Menschen für Menschen geschaffen. Und zwar als Vorschriften für das Verhalten, um das Verhalten der Menschen zu regeln und auch die Beziehung zwischen den Menschen entsprechend zu regeln. Wenn wir das einmal festhalten, Menschen schaffen für andere Menschen Gesetze, um deren Verhalten zu regeln, dann setzen wir natürlich voraus, dass es schon Menschen gibt, dass sie schon zusammenleben. Wir setzen voraus, dass sie auch bevor es Recht gegeben hat, schon in einer Gemeinschaft verbunden waren. Also noch einmal der Hinweis darauf, dass das Recht nicht die einzige Art ist, wie Menschen sich miteinander verbinden können. Also es muss schon irgendwelche abgegrenzten Gruppen oder zumindest unterscheidbaren Gruppen gegeben haben, irgendwelche Gemeinschaften ohne Richter und ohne irgendwelche institutionalisierten Gesetze. Spontes Oasen im Wege. Also am Anfang der Musik im goldenen Zeitalter beschrieben wird, aus freien Willen, ohne Gesetz, vindice nullo, sagt er auch noch, ohne Richter, haben sie miteinander ihr Auskommen gefunden. Sie haben sich geeinigt auf die Art, wie sie miteinander umgehen, wie sie zusammenleben. Das ist vorher. Und dann tritt aber die Notwendigkeit von Recht auf. Das heißt, es wird in diesem Zusammenleben allmählich irgendwelche Spannungen gegeben haben. Die Einigung, die vorher ohne Recht möglich war, wird schrittweise verhindert worden sein durch Konflikte innerhalb dieser Gemeinschaft. Und das heißt, wenn Recht dann wirklich geschaffen wird, dann weist das darauf hin, dass es auch zwei Arten von Gesellschaftsmitgliedern gibt, dass die Gesellschaft auseinanderbricht in zwei Gruppen von Personen, nämlich einerseits solche, die offiziell diese Gesetze in Kraft setzen können, installieren können, und andererseits solche, denen die Gesetze gegeben werden, die sich also an die Gesetze halten sollen, die sie empfangen, für die sind sie da, ihr sollt gehorchen. Ja, so wird diese Spannung, die sich da entwickelt hat, allmählich oder man könnte auch sagen mit einem Gewaltstreich überwunden. Trotzdem in der Einheit einer Gesellschaft. Ja, zwei Gruppen, man könnte auch sagen höhere und niedrigere Personen. Ja, oder weisungsbefugte Personen und weisungsgebundene Personen. Ja, diese zwei Arten kristallisieren sich dann heraus. Die sind vorher noch nicht da, weil vorher geht alles noch ohne Recht und ohne Gesetz. Man einigt sich hier. Also wenn wir diese Spannung festhalten, wenn wir diese Differenz in den Gesellschaftsmitgliedern berücksichtigen, dann kann man sagen, dass die einen den anderen Gesetze geben, und dass also diese Setzung aber auch als Rechtsgesetz von denen, denen sie gegeben werden, also von den Adressaten dieser Gesetze, entsprechend aufgenommen werden müssen, damit eben das Verhalten dieser Leute geregelt wird. Ja, also die müssen auf jeden Fall einmal einen Zugang zu den Gesetzen haben, die Gesetze müssen öffentlich kommuniziert und zugänglich sein, und sie müssen von den Adressaten natürlich auch verstanden werden. Ja? Sonst wissen sie nicht, was tun sollen. Ja? Also sie müssen verstanden werden, welche Art von Anforderungen an sie hier gerichtet ist.
Entschuldigung, ja? Eine Frage. Diese Unterteilung in zwei Gruppen ist aber nicht sehr klar, weil immerhin müssen auch die weisungsgebenden Menschen sich an die Gesetze, die sie schaffen, halten.
Ja, nicht unbedingt. Ja, Sie haben schon recht. Aber das ist ein Zustand der Weiterentwicklung des Rechts. Aber prinzipiell, wenn Sie ansetzen, dass es vorher keine ausreichende Spannung, keine Konflikte gegeben hat, die nicht durch eine Einigung gemeinsam gelöst werden konnten, dann setzt das jetzt im weiteren Schritt voraus, dass hier eine entsprechende Spannung aufgetreten ist. Und das ist jetzt einmal ein erster Einstieg. Heutzutage werden wir sagen, das Gesetz ist so universal, es müssen sich auch die daran halten, die es gegeben haben. Da haben Sie ganz recht. Ja. Das ist aber dann schon ein weiterer Schritt. Ja, bitte.
Ja, Herr Steinberg. Die junge Dame hat natürlich nur sehr bedingt recht. Weil die Immunität dem Gesetzgeber ja weitestgehend vor Bestrafung oder Missachtung.
Ja, das natürlich. Die haben ihre Privilegien nach wie vor. Ne? Das stimmt ja. Ja, ja. Also wir werden dann vielleicht im späteren noch sehen, dass trotz solcher universaler Ansprüche, dass auch die Gesetzgeber sich dem Gesetz unterwerfen müssen, dieses Verhältnis nicht so eindeutig beibehalten wird. Also, dass immer noch die einen die Gesetze geben und die anderen sie akzeptieren müssen. Ja? Also die Spannung bleibt zu einem guten Teil erhalten. Aber das ist dann noch weiter zu verfolgen. Das können wir nicht gleich alles auf einmal erleben. Ursprünglich gilt der Ansicht, müsste einmal eine solche Spannung aufgebrochen sein in der Gesellschaft.
Naja, ja? Aber Sie gehen jetzt davon aus, dass nur, wenn Harmonie herrscht oder geherrscht hat, dieses Bedürfnis nicht bestanden hat, sich zu organisieren. Aber man kann sich auch denken, dass es einfach eine andere Konflikttoleranz gegeben hat. Oder eine Toleranz dafür, ja. Konflikte auf eine zum Beispiel gewaltvolle Art zu lösen oder auf eine nicht konsensbezogene Art zu lösen oder so.
Ja, ja. Also ich setze nicht voraus, dass es immer ganz gewaltfrei oder konfliktfrei sogar zugegangen ist. Keineswegs. Ne? Sondern ich bin der Ansicht, dass die Konflikte gemeinsam gelöst werden konnten. Ohne fixierte Rechte.
Ja, ja.
Also indem man sich zusammengesetzt hat und die Sache besprochen
hat. Oder indem man sich die Schädel eingeschlagen hat.
Wenn es einmal so weit gekommen ist, dann haben wir schon diesen Bruch. Ne? Weil die Herrschaft sich sicher nicht durch bloße Gewalt aufrecht erhalten lässt. Und dann eben es zu gesetzlichen Vorschriften kommt, die wir jetzt noch ein bisschen analysieren müssen. Also wenn die Konflikte dermaßen ausufern, dann braucht man ein Recht. Aber vorher ist es noch irgendwie so gegangen, ich werde dann im Weiteren noch einmal genauer darauf zu sprechen kommen, dass die Vereinbarung und die Einigkeit der Gruppe im Vordergrund gestanden ist und nicht der Konflikt. Eben auch deswegen, weil am Anfang der Geschichte es viel zu gefährlich gewesen wäre, solche Konflikte auszutragen.
Na ja, aber
der Druck von der Natur wäre viel zu groß gewesen.
Sie meinen, man war als Gruppe quasi geneigt, sich zu verbünden gegen die Naturgewalt.
Ja, ja, bitte.
Analog sind aber diese Vereinbarungen auch recht.
Welche Vereinbarungen meinen Sie jetzt?
Diese Konflikte, die ja so
Gespräche. Ja, sicher. Kann daraus werden. Ne? Da haben wir es mit so ungeschriebenen Gesetzen zu tun.
Ja, aber man muss sich aber auch daran halten.
Ja, das konnte sich auch entwickeln. Ne? Das musste nicht genau so eingehalten werden. Sie sind auch nicht so streng durchgeführt worden. Ne? Man hat dann Kompromisse geschlossen, die gar nicht so exakt dem entsprochen haben, was so üblicherweise oder auch was vorher gesagt worden ist.
Ja, das wird irgendwie schon gehen, nicht?
Ja, wird irgendwie gehen, es hat gelebt, ne, ist auch von der Situation abhängig gewesen. Es war nicht fixiert. Kein allgemeines Statement, so und so muss sich eine Person unter diesen Umständen verhalten. Ne. Und man ist aufeinander eingegangen, hat sich als lebende, individuelle und sehr veränderliche Person auch berücksichtigt und akzeptiert. Ne. Ja, bitte. Ja, freilich kann nicht alles gleich auf einmal drin.
Meines Wissens ist der historische Ablauf, Sie haben es jetzt dargestellt, dass die Setzung von Gesetzen, aber in der Antike, also bei Platon, bei Aristoteles, ist immer, also die Moralität schon sehr stark an das Gesetz.
Ich bin noch lange nicht bei Platon und Aristoteles. Ich bin ungefähr so, wie soll man sagen, naja, so 10.000 Jahre vor Christus. Ungefähr in der Zeit, also noch vor den Hochkulturen. Ne? Gerade zum Beginn vielleicht der Hochkulturen. Aber historisch möchte ich das dann nachher noch ein bisschen genauer machen. Wir nähern uns jetzt einmal nur in einem ersten Schritt dem Begriff von Recht. Ne? Und es wird dann noch vieles dazukommen, aber bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Ne? Das ist einfach auch ein Zeitprozess. Wir müssen es hintereinander machen. Ne?
Ja?
Eine was?
Eine Erklärungsschrift.
Ja, welcher?
Das nämlich offensichtlich ein Interesse besteht, die ganze Gruppe zusammenzuhalten.
Ja.
10.000.
Ja, ja. Ja, aber das war die Möglichkeit der Abspaltung ja trotzdem nicht so ohne weiteres zu empfehlen. Ne? Also weil man ja auch einen Vorteil hatte durch die größere Gruppe. Ne? Es ist ja nicht so, dass das beliebig ist. Als Einzelperson Gast, das war überhaupt kaum möglich, oder auch als kleinere Gruppe, hat man auf vieles verzichtet, wenn man die große Gemeinschaft verlassen.
Genau, das ist ein moralisches Kriterium. Oder kann man das moralisches Kriterium sehen? Das macht der Multikulturalismus auch später, dass er den Nutzen als moralisches Kriterium heranzieht. Ich meine, ich würde es nicht mehr heranziehen, aber genau, da habe ich
ja. Wir haben ja den Unterschied von Moral und Nützlichkeit überhaupt noch nicht angesprochen. Wir wissen dann überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Ich gehe mal von irgendwelchen relativ einsichtigen Basisvoraussetzungen aus und die erweitern wir dann, analysieren wir dann schrittweise. Ne? Also verlangen Sie nicht am Anfang schon zu viel. Ne? Sie verlangen sonst, dass man ein Konzert ohne Zeit spielt, alle Töne auf einmal. Ne? Das geht nicht. Man muss das schön langsam sich entwickeln lassen. Aber merken Sie sich die Probleme und schauen Sie, ob sie im Nachhinein dann noch eingelöst werden. Ne? Können Sie später dann einhalten. Also jedenfalls eines scheint mir doch klar zu sein, wenn wir sagen, Gesetze werden von Menschen für Menschen gegeben, dann müssen die Adressaten jedenfalls die Gesetze verstehen können. Ja? Und sie müssen sie eben verstehen können als Rechtsvorschriften. Das heißt als etwas, als eine Anforderung, die von anderen Menschen an sie gegeben wurde. Ja? Als solches müssen diese Gesetze, diese Rechtsgesetze verstanden werden, im Unterschied zu bloßen Naturgesetzen. Also diesen Unterschied müssen die Adressaten sehr wohl machen können. Sonst verstehen sie überhaupt nicht, worum es geht. Es ist ja auch so, dass die Naturgesetze auch wirken, ohne dass man es versteht. Wirken einfach. Wenn man es versteht, wird es vielleicht sogar sehr kompliziert, dann weiß man gar nicht mehr, was wirklich das Gesetz ist. Muss man dann lang herumforschen. Aber die Rechtsgesetze nicht, die müssen verstanden werden. Die wirken nicht einfach so schlecht. Das heißt, wenn die einen verstehen müssen, was die anderen fordern, dann sind diese beiden in der Gesellschaft unterschiedenen Gruppen doch von derselben Art. Die einen, die Gesetze geben und die anderen, die Gesetze realisieren und einhalten sollen, die müssen beides Menschen sein. Ja? Und die müssen sich beide auf eine spezifisch menschliche Art auch verständigen können. Das heißt eben, sie müssen sich sprachlich verständigen können. Ja? Die Rechtlichkeit oder das Recht als solches setzt daher schon eine gewisse Gleichartigkeit der Menschen voraus, obwohl auf der anderen Seite auch eine Spannung zwischen den Menschen. Die Spannung eben von den Gesetzgebern und den Gesetznehmern, wenn man so will, und die Gleichartigkeit, weil ja sonst überhaupt keine entsprechende Kommunikation über die rechtlichen Anforderungen entstehen kann und kein Verständnis und damit auch kein Einhalten dieser Gesetze. Also sie müssen wegen dieser Gleichartigkeit müssen die Gesetze entsprechend verstanden werden können. Oder deswegen können sie verstanden, können akzeptiert werden und können dann auch entsprechend eingehalten werden. Aber ohne ein Verständnis ist das nicht möglich. Es ist aber mit diesem Verstehen auch noch einiges anderes verbunden. Also wenn verstanden wird, dass die Gesetze von anderen Menschen für mich oder für eine andere Gruppe gesetzt sind, ja, dann wird auch eingesehen, dass diese Gesetze sehr bedingt sind. Ja, dass sie keineswegs einen unbedingten Anspruch stellen können. Ja, dass sie so gemacht worden sind, aber genauso gut anders hätten gemacht werden können. Ja, andere Menschen hätten eben vielleicht andere Gesetze gegeben. Sie sind also nicht notwendigerweise gültig, sondern nur bedingt gültig. Wenn die Adressaten das durchschauen, ne, dann können sie natürlich sagen, gibt uns andere Gesetze oder ändern wir dieses Gesetz, das passt uns nicht. Ne. Wir verstehen, dass ihr das so und so wolltet, aber für uns ist das nicht so günstig. Wir modifizieren dieses Gesetz. Und letztlich ist damit auch klar, dass sie selbst den Anspruch erheben könnten, die Gesetze besser zu machen, bessere Gesetze zu geben. Indem sie verstehen, was ein solches Rechtsgesetz ist, verstehen sie auch, dass sie selbst nicht bloß die Objekte solcher Gesetze sein müssen, sondern sehr wohl auch die Subjekte, dass sie selbst Gesetze machen könnten. Und natürlich ist genauso klar und damit immer schon eingeschlossen, dass rechtliche Gesetze nicht unbedingt eingehalten werden müssen. Weil sie anders sein könnten, weil sie auch überhaupt nicht vorhanden sein könnten. Sie können also jederzeit übertreten werden, prinzipiell. Ein wesentlicher Unterschied zu den Naturgesetzen.
Entschuldigung. Ja? Ja, das ist aber die Zwangsnorm des Rechts.
Ja, das kommt schon noch. Kommt schon noch, Herr Stein. Ja, ja. Natürlich.
Also, jetzt müssen wir, können tut man es übertreten, also da
ja. Ja. Man kann es übertreten, weil schon aus dem Bewusstsein, dass das ein gesetztes Recht ist, ne, weiß man, es hätte anders sein können. Ich muss, ja. Bin ich von Natur aus gezwungen.
Bitte? Hat man immer noch die Möglichkeit, trotzdem zu übertreten.
Freilich. Genau. Ja. Auf das möchte ich hinaus. Ne? Ja. Aber jedenfalls müssen wir diesen Schritt einmal machen. Ja. Sie werden verstanden und dadurch auch in ihrer Bedingtheit durchschaut. Ja. Dass sie nicht unbedingt gelten, sondern Abweichungen jederzeit möglich sind. Es reicht also nicht aus, dass die Adressaten das Gesetz verstehen, ja, sondern sie müssen es auch von sich aus einhalten. Ein Gesetz, um das sich die Adressaten überhaupt nicht kümmern, ja, das hat keine Wirkung. Und das sollte aber gerade das Verhalten dieser Leute regeln. Ja, wenn sich die überhaupt nicht darum kümmern, dann verpufft dieses Gesetz. Hat keinerlei Einfluss. Und dieses Akzeptieren des gegebenen Gesetzes setzt aber wieder voraus, weiterhin, dass die Rollenverteilung, die hier in der Gesellschaft aufgetreten ist, die einen geben die Gesetze, die anderen gehorchen diesen Gesetzen, dass diese Rollenverteilung jetzt nicht nur von den Gesetzgebenden, sondern auch von den Adressaten akzeptiert wird. Ja? Sie müssen das hinnehmen, sie müssen das anerkennen. Also die einen sind weisungsbefugt und die anderen sind weisungsgebunden. Ja? Die Weisungsgebundenen müssen sich damit abfinden, sie müssen das hinnehmen. Es gibt natürlich schon einige vermutlich, darüber in einer Gesellschaft, die Bestand haben soll, nicht eine zu große Gruppe sein, es gibt vermutlich einige, die sich da nicht einordnen und unterordnen wollen. Also eben gerade, weil das Gesetz übertretbar ist und daher, und komme ich auf das, was schon angesprochen wurde, daher muss es auch Sanktionen geben. Zumindest müssen sie angedroht werden, zuerst einmal, das ist schon damit verbunden, dass man weiß, das ist übertretbar und das weiß der Gesetzgeber von vornherein schon, genauso wie die dieses Gesetz empfangen. Also es werden Sanktionen von vornherein ausgemacht, die Leute treffen, die das Gesetz übertreten. Und die Sanktionen sollten halt nicht einfach bloß angedroht werden, sondern sie sollten gegebenenfalls auch wirklich vollzogen werden. Also eine Strafe steht auf die Übertretung des Gesetzes. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, dass hinter diesen Gesetzen prinzipiell auch eine Macht steht, die die Sanktionen durchsetzen kann. Also Gesetze können nicht einfach nur so verkündet werden, dann werden sie sehr geringen Widerhall finden, wenn sie nicht ohnehin schon irgendwie von selbst eingehalten werden, dann brauchen wir es gar nicht als Rechtsgesetze. Aber wenn sie Rechtsgesetze sind, dann muss ein entsprechender Druck dahinter stehen. Es muss eine Macht dahinter stehen, die imstande ist, zu strafen, falls die Gesetze übertreten werden. Und durch diese Macht, die das absichern kann, werden eben die Weisungsbefugten zu Herrschenden. Und die Weisungsgebundenen werden zu Beherrschenden. Das heißt, wir können sagen, das Recht ist so gesehen der Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses von Menschen über Menschen. Und diese Herrschaft vollzieht sich eben nach bestimmten generell festgelegten Regeln. Also da haben wir diese Spannung drinnen und wir haben den Versuch, diese Spannung von oben her zu überbrücken und die Einheit der Gesellschaft zu wahren. Aber das geht nur mit einer entsprechenden Macht im Hintergrund. Das geht nur mit der Androhung und eventuellen Durchführung von Strafen. Also das ist einmal ein erster Blick auf das Recht selbst, auf die Realität von Recht. Was ist das Recht? Das heißt jetzt nicht, dass wir damit das Thema abgeschlossen haben, sondern wir haben es einmal angesprochen. Aber von hier aus ergibt sich nun sofort die zweite Frage. Und die führt jetzt erst eventuell in die Richtung einer Moralität. Wir führen in gewissem Sinn über das Recht hinaus. Die zweite Frage, nämlich die ich genannt habe, was ist Recht? Kleingeschrieben. Diese zweite Frage können wir jetzt natürlich an das Recht und an diese Herrschaft selbst stellen. Ist das Recht selber Recht? Ist es richtig? Ist es gut? Ist es gerecht? Wenn es eine Herrschaft von Menschen über Menschen regelt, dann müssen wir fragen, ist das überhaupt berechtigt, eine solche Herrschaft durchzuführen, aufrechtzuerhalten? Hier stellt sich also jetzt dieses Problem, eine Beurteilung des Rechtes, oder wir können auch fragen, welche Herrschaft ist gerecht? Es gibt verschiedene Arten, wie Herrschaft ausgeübt werden kann. Welches Recht ist gerecht? Und welches ist Unrecht? Die Herrschenden versuchen natürlich jederzeit, das Recht, das sie gegeben haben, auch als recht und richtig hinzustellen. Als gut, als gerecht. Sie wollen ja die Zustimmung der durch Betroffenen, der beherrscht. Weil durch die Herrschaft natürlich, je mehr Zustimmung da ist, desto leichter auch ausgeübt werden kann. Also von oben her immer der Druck einer Identifikation des Rechtes selber, das vom Menschen gesetzt ist, mit der Gerechtigkeit oder mit dem Gerechten, mit dem menschlich Richtigen. Und das ist ja auch so weit und so gut gelungen, dass in einigen Sprachen diese beiden Begriffe zusammenfallen. Sie erinnern sich an meine Eingangsfrage. Wir können im Deutschen eben Recht und Recht identifizieren. Wir müssen genau hinschauen, um es auseinander zu breiten. Was ist das Recht als solches ist und was das Rechte ist, das Richtige. Oder in Französisch droit ist auch Rechts und Recht. Im Lateinischen gibt es einige solche Hinweise, da haben sie rectus als richtig und aufrecht, dann haben sie regere als lenken und leiten, eben auch aufrichten, dann haben sie den Rex, den König, es ist in einem Wortstamm verbunden. Oder sie haben das jus als Recht und sie haben justus als gerecht und die justitia als Gerechtigkeit, auch im selben Wortstamm zusammengenommen. Aber natürlich sollten wir uns hier nicht täuschen lassen. Das bleibt klarerweise so, dass diese beiden Ebenen eine Verschiedenheit haben müssen. Das eine ist das faktisch vorliegende Herrschaftsinstrument Recht und das andere ist die Frage nach der Gerechtigkeit dieses Rechts. Darum eben auch mein Titel Recht und Gerechtigkeit. Also ich möchte dabei auch nicht auf diese polnische politische Partei anspielen. Das ist nur passiert, dass ich den Titel so gewählt habe, er ist sehr gängig, wird sehr viel verwendet und dann ist mir aufgefallen, hoppla, da gibt es eine Partei, die so heißt, also über die möchte ich Ihnen jedenfalls nicht gleich vielleicht am Rande dann nochmal. jedes Recht, jedes bestimmte positive Recht, das wir haben, jedes gesetzte Recht, ist schon eine realisierte Möglichkeit von vielen anderen solchen Möglichkeiten. Und es sind auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten immer auch andere Spielarten des Rechts verwirklicht. Sodass sie natürlich einander auch gegenseitig relativieren. Und daher müsste jede dieser Möglichkeiten auch ihre Berechtigung ausweisen können. Und das kann sie jetzt nicht mit dem Recht selber, sondern es müsste ein dem Recht übergeordneter Maßstab sein, von dem her beurteilt wird, ob es gerechtes oder ungerechtes Recht ist. Das Recht kann offensichtlich auch sehr ungerecht sein. Jedenfalls ist es sehr problematisch, wenn wir sagen, Herrschaft von Menschen über Menschen. Das Recht ist also nicht durch ein höheres Recht zu legitimieren, weil das ja immer noch im Rahmen des Rechts bleibt. Man könnte natürlich sagen, okay, das Recht, das gegeben wird, ist prinzipiell gerechtfertigt durch die Art, wie es zustande kommt. Das ist exakt geregelt, da gibt es Vorschriften und die stehen in der Verfassung. So und so müssen Gesetze zustande kommen auf diesem Weg durch diese Instanzen und nur dann sind sie gültig. Aber auch die Verfassung kann Recht oder Unrecht sein. Auch die Verfassung ist ein vom Menschen gesetztes Recht, auch wenn sie einen umfassenderen Horizont hat. Und wenn die Verfassung möglichst formal bleibt, dann haben wir auch noch das Problem, dass die Verfassung kein entsprechendes Hindernis, keine entsprechende Barriere ist für inhaltlich ungerechte Gesetze. Also ich kann formal sagen, das Recht ist so und so zustande gekommen, daher ist es verfassungsgemäß, aber es kann sein, dass dabei etwas inhaltlich gesetzt wird, was nicht gerecht ist. Das ist damit überhaupt nicht verhinderbar. Man könnte auch sagen, man sollte eine Volksabstimmung darüber machen. Um die Verfassung zum Beispiel. Aber auch das ist keine Garantie dafür, dass dann eine gerechte Verfassung installiert wird. Weil ja auch das Volk sich täuschen kann. Und nicht nur täuschen kann sich selber, sondern auch massiv getäuscht werden kann. Das ist manipulierbar. Und ich kann also dann so eine Volksabstimmung genau das Gegenteil entgegen. Bei einer Verfassung, die den Status der Gesellschaft in Richtung auf eine bessere Gerechtigkeit entwickeln würde, kann eine Ablehnung erfolgen und wenn es eine ungerechtere, verschlechternde Verfassung ist, kann sie trotzdem angenommen werden. Da gibt es gar keine Garantie. Und auch bei bestimmten konkreteren Gesetzesvorhaben ist das natürlich jederzeit so möglich, wenn man darüber abstimmen lässt. Also die Zustimmung der Bevölkerung ist sicher kein verlässliches Kriterium dafür, dass das Recht auch wirklich gerecht ist. Denn die Bevölkerung kann ja auch durch eine geschickte Politik der Herrschenden manipuliert werden. Und kann eben relativ leicht zu einer solchen Zustimmung gebracht werden. Die wenigen, die dann Widerstand leisten, werden eben in Schach gehalten durch die angedrohten Strafen. Also so einfach ist es nicht, im Rahmen des Rechts selber das Recht jetzt entsprechend auszuweisen und zu rechtfertigen. Man könnte darüber hinaus die Frage stellen, gibt es überhaupt etwas über dem Recht, ein Gerechtes, eine Gerechtigkeit selbst, an der wir das Recht messen können? Wie soll es denn das überhaupt gehen? Wo liegt denn so etwas vor? Wie können wir das heranziehen, um das Recht zu beurteilen? Wenn wir dieses Maß des Rechts im Recht selber suchen, haben wir gesehen, dann steht es mit dem Recht selber auch in Frage. Man kann es uns keine Antwort geben. Das ist genauso rechtfertigungsbedürftig wie das Recht. Das ist kein Ausweg. Wenn wir es aber jetzt deswegen über das Recht hinaus ansetzen, also außerhalb des Rechts ansetzen, dann hat es mit dem Recht nichts mehr zu tun. Wie soll man aber dann das Recht daran messen? dann können wir es nicht anwenden auf das positive Recht, wenn es einfach etwas ganz anderes ist. Aus dieser Problematik heraus scheint es überhaupt unmöglich zu sein, etwas zu finden, was das Recht messen kann, ja, und trotzdem nicht einfach in das Recht hineinfällt. Und es wäre dann sinnlos zu fragen, wie sich das positive Recht noch in seiner Berechtigung ausweisen lässt und ob es sich ausweisen lässt. Dann müsste man die Gesetze einfach so hinnehmen. Die Frage nach ihrer Gerechtigkeit erübrigt sich. Die Gesetze würden dann zu Fakten, die eben vorhanden sind. Insofern sehr ähnlich den Naturgesetzen. Und wenn wir sie der Ungerechtigkeit anklagen, dann wäre das genauso eine bloße subjektive Illusion, wie wenn wir sie für ihre Gerechtigkeit loben würden. Ja? Sonst wären einfach Fakten. Die obere Ebene, die andere Ebene wird gestrichen, weil sie zu problematisch ist. Ja? Bitte, ja? Ja, das ist eben ganz was anderes, könnte man jetzt im ersten Schritt einmal sagen. Ja? Das Sittengesetz, die Moral, das ist etwas, was ich mit mir selbst abzuhandeln habe. Ja? Das kann ich nicht verrechtlichen. Das ist übrigens eine Problematik, die sich zwischen Rousseau und Kant abspielt. Ja? Rousseau hat versucht, das Sittengesetz, wie es Kant später gesehen hat, als Grundlage des Staates fruchtbar zu machen, und Kant ist draufgekommen, dass es nicht geht, ne? Dass man es nicht in diese äußeren Zusammenhänge des Rechts hineinversetzen kann, sondern dass es eine innere Angelegenheit ist. Ja? Die innere Angelegenheit, wie ich mich selbst beurteile nach moralischen Kriterien. Das wäre dann ganz außerhalb und wir könnten das Recht daran nicht messen. Ja? Das Recht als äußeres Verhältnis der Herrschaft von Menschen über Menschen, die einfach bestimmte Handlungen vorschreiben oder andere verbieten und dann schauen wir einfach äußerlich nach, ob ein Mensch das getan hat oder nicht getan hat, ne? Dann fällt er unter Übertretung oder nicht. Aber ob es jetzt jemand aus moralischen Gründen so gemacht hat oder nicht, das ist rechtlich nicht zu beurteilen. Ne? Bestenfalls zu vermuten. Ne? Also diese Möglichkeit fiele aus dem Recht heraus und würde in die eine Problematik führen. Die andere eben, dass es ins Recht hineingehört, ist ohnehin auch nicht gangbar, haben wir gesehen. Ja, das steckt mir ein Problem. Gibt es überhaupt sowas wie Gerechtigkeit? Gibt es ein Maß, an dem man das Recht messen könnte? Wir müssen also offensichtlich den Ort, den systematischen Ort der Gerechtigkeit oder des Rechts oder dieses Maßstabs anders wählen. Wir können jetzt sagen, entweder oder, ne? Entweder es ist im Recht oder es ist draußen, sondern wir müssen etwas finden, was sowohl als auch ist. Ja? Es muss sowohl im Recht vorhanden sein, es muss zum Recht selbst gehören, ja? Mit ihm notwendig verbunden sein, in ihm konstitutiv wirksam sein, sodass es ohne dieses Moment gar kein Recht gebe. Und andererseits muss es aber über das Recht hinausreichen, weil das Recht ja dadurch beurteilt und gemessen werden soll. Es wäre also dann weder nur im Recht, noch nur außerhalb des Rechts, sondern es wäre sowohl im Recht als auch außerhalb des Rechts. In beiden. Sowas müssten wir finden. Und von dieser Art ist etwas, das wir schon angesprochen haben, nämlich diese Gleichartigkeit der Menschen, die vorausgesetzt ist, damit Rechtsgesetze überhaupt als solche verstanden werden können. Und damit auch, damit sie überhaupt gegeben werden können. Damit jemand Gesetze geben kann und anderes verstanden haben und entsprechend handeln können. Also dann, da ist vorausgesetzt eine Gleichartigkeit. Ohne diese Gleichartigkeit, ohne dieses gegenseitige Verstehen von Menschen, kann es überhaupt kein Recht geben. Also im Recht selber ist eine solche fundierende und fundamentale Relation zwischen Menschen schon enthalten. Eine Gemeinsamkeit und Gleichartigkeit der Menschen. Und ohne eine solche Gemeinsamkeit und Gleichartigkeit gibt es kein Recht und gibt es daher eben auch keine Herrschaft von Menschen über Menschen. Und auch wenn die rechtlich gestützte Herrschaft sehr extrem sein mag. Ja? Also zum Beispiel die Herrschaft über Sklaven oder über Leibeigene. Ja? Auch die müssen verstehen, dass sie diesen und jenen rechtlichen Status haben. Ja? Dass sie eben Sklaven oder Leibeigene sind. Sie müssen es verstehen und insofern erweisen sie sich schon wieder als Menschen, ja? Wenn sie das verstehen. Und ihre eigene Rolle im Ganzen der Gesellschaft verstehen können. Und sie sind Menschen und insofern gleichartig, auch wenn das offiziell nicht anerkannt wird, wenn sie offiziell als Sklaven von Natur eingestuft werden. Ja? Sie wissen vielleicht, dass dieser Ausdruck bei Aristoteles auftritt, ja? In seiner Politik. Er versucht zu rechtfertigen, dass es Sklaven von Natur gibt. Ja, von Natur aus. Die sind eben Sklaven. Und daher ist es auch berechtigt, sie als bloße Instrumente einzusetzen. Ja? Diese Argumentation von Aristoteles ist etwas zwiespältig, weil er auf der einen Seite sehr wohl die Sklaven als Menschen bezeichnet. Ja? Und als Menschen auch gelten lässt. Und von Menschen sagt er, Menschen verfügen über die Sprache, und durch die Sprache verfügen sie auch über die Einsicht über Nützliches und Unnützliches und über Gerechtes und Ungerechtes. Ja? Also, was wir vorher gesagt haben, solche Menschen, die über Sprache verfügen, verstehen, was das Recht ist. Sie sind selber Rechtssubjekte im Grunde genommen. Ja? Wenn wir alles das mit einbeziehen, was damit verbunden ist, dann heißt das, auch sie könnten an den Gesetzen mitarbeiten. Ja? Das ist die eine Seite. Also Aristoteles sagt sehr wohl, die Sklaven sind Menschen, die aber einen anderen Menschen gehören. Und da beruft er sich dann darauf, dass diese Menschen wegen ihrer natürlichen Ausstattung nur zum Sklavensein geeignet sind. Und zwar meint er eben, die haben einen kräftigen Körperbau und die haben eine entsprechende Seele, die nicht befehlen kann. Also die sind irgendwie nicht talentiert zum Befehlen und daher sind sie einfach von Natur aus als Sklaven aufzufassen. Sie werden degradiert zum Werkzeug, zum belebten Werkzeug für andere Menschen. Das ist im ersten Buch der Politik, ziemlich am Anfang. Im fünften Kapitel dann wird diese Argumentation ausgeführt. Man kann auch sagen, dass der Blick auf den Menschen, auf die Vielfalt der menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten hier schon von vornherein eingeengt ist auf den Unterschied von Sklaven und Herrschen, von Herr und Knecht. Und alles, was halt auftritt, muss irgendwie subsumiert werden, gehört da oder dorthin. Und daher fehlt die Anerkennung anderer Fähigkeiten, und wenn man wirklich zum Befehlen nicht so viel Talent hat, die Anerkennung anderer Fähigkeiten einfach unter den Tisch, wird einfach weggelassen. Also ein sehr enger Blick, gesellschaftlich bedingt enger Blick, kann man sagen, weil die Sklaven ja damals sehr wesentlich für die ganze ökonomische Versorgung der Gesellschaft waren, den Aristoteles hier einfach durchzieht. Obwohl es auch damals schon Kritik an den Sklaven, an der Sklaverei gegeben hat, und Aristoteles sogar explizit darauf eingeht. Also es gibt Leute, die behaupten, Sklaverei sei Unrecht. Wird vom Gesetz gemacht, oder bekannt ist ja auch Hippias, der das gesagt hat, die Natur tyrannisiert uns und versklavt uns, sondern das Gesetz. Also Alkidamas, ein Schüler des Gorgias, des Sophisten Gorgias, der eben auch gesagt hat, von Natur aus sind wir frei, aber die Gesetze machen uns zu Sklaven. Also das hat Aristoteles sehr wohl gekannt, aber trotzdem versucht er das irgendwie zu umschiffen, zu umgehen. Es ist etwas unzureichend, diese Argumentation. Denn prinzipiell sind trotzdem sowohl die Sklaven als auch die Herrschenden, die Herren, sind Menschen. Diese Gleichartigkeit von Menschen ist dabei vorausgesetzt. Wenn Sie auch bedenken, was die Sklaven alles machen konnten, dass sie prinzipiell auch freigelassen werden konnten. Aristoteles unterscheidet natürlich auch andere. Es gibt auch Sklaven aus Gesetz, zum Beispiel die Kriegsgefangenen. Das sind andere. Aber es gibt eben solche auch, die von Natur aus Sklave sein sollen. Also prinzipiell sagen wir, diese Gemeinschaftlichkeit von Menschen ist dadurch nicht beseitigt. Die ist Grundlage für das Gesetz, für das positive Recht. Und diese Gemeinschaftlichkeit soll zugleich der Maßstab sein für das positive Gesetz. Das sollte die eigentliche, wesentliche Beziehung von Menschen zu Menschen repräsentieren. Was ist die wirklich ideale, vollkommene Beziehung der Menschen zu den Menschen, die als Voraussetzung ja schon mit eingeht in das Recht, weil Menschen sonst gar nicht in der Weise sich verständigen könnten über das Recht, das sie ja gemeinsam leben sollten. Also dieses vollkommene Verhältnis der Menschen zueinander können wir ansetzen als Gerechtigkeit, als das Maß für das positive Recht, das zugleich eben vom positiven Recht jeweils anzustreben wäre, auf das hin sich das positive Recht entwickeln sollte. Ja, ist die Frage, ob wir damit viel erreicht haben. Ne? Das ist jetzt beinahe nur ein Wort, diese vollkommene Beziehung zwischen Menschen. Ne? Da müssen wir offensichtlich noch einiges weiter bearbeiten, um hier auf einen deutlichen Hinweis zu kommen. Also um eine solche ideale Beziehung von Menschen herauszuarbeiten, müssen wir auf jeden Fall einmal klären, was Menschen überhaupt sind. Bis jetzt haben wir relativ oberflächlich über die Menschen gesprochen. Wir müssen schauen, was der Mensch als solcher sein sollte. Ich meine damit nicht ein Abstraktum, dass es real nicht gibt, sondern ich meine allgemeine Bestimmungen, die jeder Person zukommen müssen, damit sie als solche eine vollwertige Person sein kann und als solche anerkannt werden kann. Auch dann, wenn sie nicht real wirklich so anerkannt wird, wie die Sklaven bei Aristoteles. Trotzdem müssten Bestimmungen vorhanden sein, die eine solche Anerkennung jederzeit ermöglichen. Also solche Bestimmungen müssten wir herausarbeiten. Was sind Menschen? Diese Beziehung steckt schon im Recht drinnen, haben wir gesagt. Hier ist schon eine gegenseitige Anerkennung zumindest impliziert. Und das ist Bedingung für Recht. Das heißt, die Rechtsfähigkeit als solche ist schon eine wesentliche Bestimmung des Menschen. Was wir bis jetzt besprochen haben, wir haben ja gesagt, Recht ist etwas, was von Menschen für Menschen gesetzt wird. Wir haben gesagt, die Gemeinsamkeit ist, dass eigentlich beide Seiten, die Bestimmenden und die dadurch Dirigierten, dass beide Seiten gleichartig sein müssen. Also das alles ist schon mit dem Recht verbunden. Wir können also sagen, aus der Bestimmung der Rechtsfähigkeit müssten wir auch auf andere Bestimmungen des Menschen, die wesentlich dem Menschen zugehören, schließen können.
Kinder sind keine Menschen.
Bitte?
Kinder sind keine Menschen.
Naja, sind werdende Menschen. Man kann sie noch nicht in die volle Verantwortung einbinden. Aber natürlich weiß man aus Erfahrung, dass sie mal zu solchen vollwertigen Personen werden. Üblicherweise.
Gemeinde?
Naja, sicher, es gibt Gruppen, die hier nicht mit aufgenommen werden können. Ganz klar, weil die kann man ja nicht in der entsprechenden Weise so behandeln. Ne? Sie wären ja überfordert, wenn sie dieselben Probleme haben sollten wie die rechtsfähigen Menschen. Ne?
Vielleicht hat Aristoteles
doch. Die Natur muss natürlich mitspielen. Ne? Ist ganz klar. Aber wir sind eben an den Körper gebunden. Ne? Und von dort her gibt es gewisse Hindernisse. Trotzdem werden wir versuchen, diese Randgruppen entsprechend einzubinden. Ne? Aber man kann auch nicht sagen, Tiere aller Länder vereinigt euch. Ne? Das werden sie nicht machen. Es ist einfach sinnlos, solche Anforderungen zu stellen. Ne? Ja, bitte erst einmal.
Naja, die Darstellung des Sklaven,
ja,
widerspricht aber jetzt dem römischen Recht gänzlich. Denn im römischen Recht lag es Sklaven niemals Menschen.
Ja, das stimmt schon.
Das war eben das Recht, die Sache.
Ja, ja. Bei den Griechen ist es noch ein bisschen anders. Da haben die Sklaven noch eine bessere Position gehabt. Ne? Und die Argumentation für diese Sklaven von Natur aus findet man bei Aristoteles. Ne? Und recht deutlich auch in dieser Spannung. Darum sage ich ja auch, ne? Das ist die Möglichkeit, voll anerkannt zu werden als Person, aber es muss nicht notwendig so sein. Ne?
Ja, aber bei den Römern war es mit Ausnahmen der Ausstellung überhaupt nicht möglich. Also Sklaven konnten
jedenfalls viel schwerer
werden und Menschen werden,
ja.
Aber sie waren es vom Grunde her nicht.
Ja. Stimmt, das war dann noch eine Zuspitzung in der Sklaverei, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, können wir praktisch historisch hinnehmen, so war es. Ne?
Bitte. Ja,
aber nicht in jeder Hinsicht. Ja, in dem Sinne, dass sie eben auf Zukunft dann auch zur Verantwortung gezogen werden können, auch einem gewissen Alter.
Ja, aber sie grundsätzlich ist ein Recht und Pflicht für die Erwachsenen, sie können sich nicht selber aufnehmen.
Ah, ja, gut.
Bitte.
Nämlich auch diese Komponente noch mit eingeschlossen, dass sie auch selbst handeln können und für ihre Handlungen verantwortlich sind.
Ein eigenes Haus, das heißt, das kannst du nicht selber verkaufen, aber es ist trotzdem ein eigenes Haus.
Ja, natürlich. Aber da müssen wir jetzt innerhalb der positiven Gesetzgebung gewisse Differenzierungen machen. Also, wenn ich Rechtssubjekt sage und wenn ich sage rechtsfähige Person, dann meine ich, dass es in jeder Hinsicht vollwertig als Rechtsperson anerkannt werden kann. Diese feinere Differenzierung können wir jetzt nicht alle mit berücksichtigen. Wir gehen aus von der vollentwickelten Person, die auch nicht bestimmte Schädigungen hat.
Ja,
ja. Das Recht erkennen, verstehen. Ja, Rechte haben, also subjektives Recht, diese und jene Berechtigung zu etwas haben, das können schon Kinder auch. Ne? Das kann man schon vorstellen, aber jetzt das Recht verstehen, es einhalten zu können oder nicht, ne? Es möglicherweise ändern zu können, mitbestimmen zu können, das kann man Kindern erst auf einem bestimmten Alter zugestehen, wenn es eben keine Kinder mehr sind. Ne? Wo immer diese Grenze dann sein
mag.
Ja, dann ist der Terminus rechtsfähig eben vielleicht nicht ganz rechtskonform. Ne? Dann heißt das in der Rechtswissenschaft vielleicht ein bisschen was anderes, das könnte sein. Eben mit dieser Modifikation, dass da noch Einschränkungen gibt. Ne? Ich würde sagen, ich verstehe es ohne solche Einschränkungen. Ne? Nur, dass wir uns da einig sind. Ja? Das meine ich damit. Ja? Gut.
Ich hätte noch eine in diesem Punkt Rechtsfähigkeit schließt das auch nicht ein, dass Menschen anerkennen können müssen, dass sie alle als Menschen gleichwertig sind, also gleichgestellt.
Ja.
Wäre in dem Sinn, sagen wir nur, hören wir von ihm vor, wären in dem Sinn nicht die Kinder die besseren Menschen?
Ja.
Im Kindergarten haben sie Kinder, die verspielt sind, egal welche Rasse, welche Sprache.
Ja. Ich hab schon recht. Das
na, auf was willst du hinaus? Kannst du mit gut reden? Ja, ich will darauf hinaus, dass Kinder nicht diese Vorurteile haben,
Noch nicht, zum Teil, ja. Dafür vielleicht andere, ne? Könnte sein. Was sie dann machen, ist jetzt eigentlich, dass sie einen moralischen Maßstab an das Recht anlegen. Ne? Und sie finden ihn mehr oder weniger bestätigt in einem vorrechtlichen Zustand, nämlich wie die Kinder miteinander umgehen. Ne? Kann man im Detail natürlich auch ziemlich arge Sachen finden, ne? Weil die Kinder zum Teil auch sehr grausam miteinander umgehen, weil sie es noch gar nicht verstehen. Ne?
Und weil sie immer die Kinder ihrer Eltern sind ja, ja immer schon in der Generation davor, wo die geprägt sind am Anfang.
Ja, ja. Aber die Prägung ist vielleicht am Anfang noch nicht so stark.
Na, ja, ja.
Und also eher ist das jetzt schon ein Hinweis oder Hinblick auf eine ideale Gemeinschaft von Menschen. Ja? Und sie projizieren das jetzt in das kindliche Verhalten hinein, wobei es problematisch ist, ob es wirklich so ist. Ne? Aber Sie haben natürlich recht, es sollte irgend so eine ideale Vorstellung des Zusammenlebens als Maß vorausgesetzt sein. Ne? Nur sind wir noch nicht so recht klar, wie wir das finden können. Wir müssen mal den Menschen entsprechend bestimmen. Ja? Gut, ich glaube, es waren noch irgendwelche Wortmeldungen. Also da haben sich ja überlegt anscheinend. Ja? Gut. Also jedenfalls, wir versuchen aus dem Begriff der Rechtsfähigkeit, so wie ich ihn jetzt verwendet habe, ne, das ist juristisch vielleicht nicht ganz korrekt, versuchen wir Bestimmungen für alle Menschen herauszufiltern, ne, oder weiter zu erschließen. Und eben, das ist deshalb möglich, weil wir schon gesagt haben, die Rechtsfähigkeit macht ja keinen Unterschied zwischen den Herrschenden und den Beherrschten. Ne. Das ist ja gerade die Basis für jegliche rechtliche Herrschaft. Das ist ja das Gemeinsame, die Gleichartigkeit der Menschen. Insofern könnte man sagen, alle Menschen in diesem Sinn gehören hier hinein und wir können von dort eben auf alle Menschen schließen. Also es ist ja schon mit drin enthalten, wir können modifizieren, wir können letztlich selber Rechte machen, auch wenn wir im Moment beherrscht sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Menschen prinzipiell ein spezielles Talent zur Juristerei haben, ne? Sondern es soll nur heißen, das sind allgemeine Eigenschaften mit eingeschlossen in dieser Rechtsfähigkeit. Dass wir Rechtssubjekte sind und prinzipiell mitbestimmen können müssten. Also welche Fingerzeige gibt uns jetzt die Rechtsfähigkeit für die Bestimmung dessen, was Mensch sein heißt. Auf jeden Fall können wir zuerst einmal sagen, Rechtsgesetze sind sicherlich keine bloßen Tatsachenberichte oder Aussagen über Fakten. Das sind ja Forderungen. Rechtsgesetze, ihrem Kern nach, sind Forderungen bezüglich eines bestimmten Verhaltens. Forderungen an unbestimmt viele Personen, an viele Personen auf jeden Fall, ne? Sodass man sagen kann, es sind allgemeine Sollensätze, die nicht deskriptiv sind, also nicht etwas beschreiben, Fakten beschreiben, Tatsachen darstellen, sondern preskriptiv, Vorschriften machen. Ne? Es wird etwas gefordert von Menschen. Wenn jemand solche Sätze aufstellt, dann wird dabei immer schon vorausgesetzt, dass das Verhalten von Menschen durch solche Informationen, durch solche Aussagen, durch solche Sollensätze, die gewusst werden müssen, dass das Verhalten von Menschen dadurch beeinflusst werden kann. Oder dass ein Mensch prinzipiell aus einem Wissen heraus handelt. Darum war es auch so wichtig, dass die Gesetze verstanden werden. Aus diesem Wissen heraus können wir dann das Zusammenleben regeln. Und dieses Wissen von Handlungsmöglichkeiten, das hier vorausgesetzt wird, ist noch nicht der Vollzug der Handlung. Sondern in diesem Wissen wird die Handlung erst einmal vorweggenommen und verglichen mit anderen Handlungsmöglichkeiten. Es ist ein Probehandeln, ne, kann man es auch nennen, in unserem Wissen, bevor wir wirklich handeln. Also das Handeln selber ist daher nicht unmittelbar und spontan einfach gegeben, sondern es ist vermittelt über unsere Reflexion, über unser Wissen, über das, was wir vorweg in uns überleben. Ne. Aus dem Wissen heraus wird erst gehandelt. Wir können also daher auch jederzeit Handlungen, die wir schon tun, ne, wo wir mitten in der Handlung sind, können wir stoppen durch eine neue Information. Ne. Wir kommen auf etwas drauf, was den Sinn dieses Handelns in Frage stellt und dann hören wir auf. Ja? Wir überlegen erst einmal. Und unterbrechen damit auch die Spontaneität. Ne? Meistens handeln wir gar nicht spontan, sondern eben aus Überlegung heraus. Ne? Und wenn es rein spontan ist, dann ist es eigentlich in vielen Fällen gar kein Handeln mehr. Ne? Also Reflexe oder irgendwelche unmittelbaren Aktionen des Körpers zum Beispiel. Ne? Also spezifisch menschliches Handeln kommt aus Wissen, setzt Wissen voraus. Aber wenn wir jetzt schon im Handeln sind, ne, weil die Handlung schon vollziehen, da kann trotzdem durch ein zusätzliches Wissen die Handlung verhindert oder behindert werden. Also stellen Sie sich vor, Sie sind dabei, eben ein Grundstück zu betreten oder einen Weg zu betreten, ne, und gerade wie Sie da hingehen, beginnen, fällt Ihnen eine Tafel auf, die das Betreten verbietet. Ne. Da können Sie natürlich nicht einfach weitergehen. Sie müssen, und es kann natürlich rein psychologisch schon relativ schnell gehen, ne, dass Sie schnell schalten, gleich sagen, das ist mir wurscht. Aber prinzipiell müssen Sie mal überlegen. Ne, das ist jetzt verboten. Eine Handlung, die Sie gerade vornehmen wollen, ist verboten. Dann müssen Sie überlegen, soll ich es trotzdem tun oder soll ich es nicht daran halten. Ne? Also es ist einmal ein Stopp einzulegen und das Betreten als solches, das ja äußerlich völlig identisch bleibt, wird jetzt doch durch diese Information zu einer Übertretung. Ja, zu übertreten ein Gesetz und eine Verordnung. Und die ist von Menschen gemacht. Ja, das ist eine Rechtsbestimmung. Also zum Beispiel dieses berühmte Beispiel für ein Gesetz oder eine solche Verordnung, dieser Weg ist kein Weg. Ne? Wer es trotzdem tut, zahlt 5 Euro und fließt in die Gemeindekasse. Ne? Also wenn Sie das lesen auf der Tafel, dann müssen Sie mal stoppen. Ne? Wahrscheinlich auch, um sich grammatikalisch zu orientieren. Also wenn Sie so etwas lesen, dann wird nicht nur eine Handlung vorgeschrieben oder ein Verhalten vorgeschrieben, dass sie nicht weitergehen, sondern es wird implizit auch schon eine Begründung mitgeliefert, wenn dabei steht, welche Institution diese Vorschrift erlassen hat. Dann können Sie sich überlegen, also sagen wir die Gemeinde, können Sie überlegen, ob Sie eben mit den Zielen dieser Rechtsinstanz übereinstimmen, ob Sie diese Ordnungsmacht respektieren und wenn das der Fall ist, dann werden Sie eben den Weg nicht betreten. Oder aber kann sein, dass Ihnen das kein Anliegen ist, dass Ihnen das ziemlich gleichgültig ist, dass dieser Grund nicht ausschlaggebend ist. Dann gibt es noch einen anderen Grund, der Sie dazu bringen kann, den Weg nicht zu betreten, nämlich weil Sie nicht in die Gemeindekasse fließen wollen. Also weil Sie die Strafe vermeiden wollen. Das ist die andere Möglichkeit, ein anderer Grund. Es kann aber auch sein, dass Sie weder das eine noch das andere fürchten und trotzdem einfach die Übertretung begehen. Es bleibt alles möglich. Es ist kein Naturgesetz. Sie können es jederzeit übertreten. Daraus wird schon einiges jetzt für das menschliche Handeln deutlich. Also wir müssen auf jeden Fall in uns selbst die Handlungsmöglichkeiten abwägen. Ja, wir müssen uns überlegen, sollen wir dieses oder jenes tun. Es gibt Möglichkeiten. Und wir müssen in uns auch über die Gründe entscheiden, die uns dann zu dieser oder jener Handlung bringen. Ja, auch das müssen wir selbst machen. Wir können es nicht an andere delegieren, sonst ist es nicht mehr unsere Handlung. Ja, die Handlung ist eine Tätigkeit einer ganz bestimmten Person, in der sich das alles abspielen muss. Man muss also selber überlegen, muss die Möglichkeiten gegeneinander ausspielen und muss dann zu einer Entscheidung, zu einer begründeten Entscheidung kommen. Das mag dann auch relativ schnell gehen in bestimmten Situationen, die man öfter erlebt, wo man dann gleich ganz kurzfristig weiß, was man zu tun hat, aber trotzdem ist das nur eine Zusammenfassung eines Prozesses, der viele Momente und Ebenen in sich haben. Ja? Aber es ist auch klar, dass mir einerseits die Gründe zwar von außen nahegelegt werden, in so einem Verbot, und dass mir auch eine Instanz vor Augen gehalten wird, der ich zu gehorchen habe, dass mich aber die Gründe von außen oder irgendwelche Personen von außen nie dazu zwingen können, etwas für mich als Grund meines Handelns anzuerkennen. Ich kann zwar möglicherweise so tun, als ob, wenn mich jemand mit Gewalt zu irgendeiner Handlung drängt, aber innerlich ist es ganz klar, dass ich dem nicht zustimme. Dass ich etwas wirklich als Zweck für mein Handeln ansetze, muss ich selber tun. Ich muss mich selber entscheiden. Der Zweck, die Akzeptanz eines Zwecks kann mir nicht von außen aufgezwungen werden. Ich kann etwas nur dann als Handlungsgrund verwenden, wenn ich es selber will.